Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Via dell'Impero, die Straße des Imperiums in Rom und die Hintergründe.
Ein ganz normaler Tag im römischen Stadtzentrum auf der Via dei Fori Imperiali. Menschen flanieren auf der seit einigen Jahren verkehrsberuhigten Straße. Nur noch Taxis und die Busse der öffentlichen römischen Verkehrsgesellschaft dürfen hier fahren. StraßenmusikerInnen machen Stimmung und die Menschen, die unterwegs sind, sprechen in nahezu allen Weltsprachen.
Sie alle sind gekommen, um sich auf die Spuren der Antike zu begeben. Lange Schlangen stehen an, um das Forum Romanum auf der einen Straßenseite zu besichtigen. Und die Kaiserforen mit den klingenden Namen von Cäsar, Trajan und Augustus auf der anderen Seite. Zu spüren ist hier also, wie einem der Hauch der ewigen Stadt um die Nase weht. Kristallisationspunkt des antiken Imperiums, das im 2. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung seine größte Ausdehnung hatte und Rom eine Millionenstadt war. Hier also kann man sich hineinversetzen. In die Antike mit ihren Tempeln, Foren, Theatern, Thermen, Palästen und Gärten.
Es ist ernüchternd zu erfahren, dass dieses ikonische Bild der Ausgrabungen des alten Roms keineswegs ein Abbild der antiken Verhältnisse wiedergibt. Die Welt, die hier zu Besuch kommt, sitzt vielmehr einer Vorstellung von der Antike auf, wie sie im Faschismus geprägt wurde. Hier an der heutigen Via dei Fori Imperiali trifft man auf eine monumental aufbereitete, museale Stadtlandschaft, die Ende der 1930er Jahre abgeschlossen war und die ganz der faschistischen Selbstinszenierung des Duce Mussolini und seines Regimes entsprach.
3 Millionen Kubikmeter alter Bausubstanz wurden in den Jahren des Ventennio Fascista, des 20-jährigen faschistischen Regimes im historischen Zentrum, zerstört. Es sind diese Destruktionen, die noch heute das vermeintlich so charakteristische Bild des antiken Roms prägen. Einiges davon ist lediglich ein Kunstprodukt der faschistischen Epoche, wie zum Beispiel an der Piazza della Bocca della Verità oder an der Kirche Santa Maria in Cosmedin. Am deutlichsten erfolgte dies in der Kernzone Roms, an der Piazza Venezia, am Kapitol und am Kolosseum. Mit der 900 Meter langen Straße von der Piazza Venezia zum Kolosseum, die heutige Via dei Fori Imperiali, war die Paradeachse zur Selbstinszenierung des Regimes vollendet worden.
Ausweitung, Ausdünnung, Schneisenschlagen und Kahlschläge, das waren die Begriffe, die im faschistischen Vokabular zur Neugestaltung der Hauptstadt Roms vorrangig waren. In den 2 Jahrzehnten unter der Herrschaft Mussolinis erfolgte im Rom der Abriss zahlreicher Kirchen, Paläste, Häuser und ganzer Wohnbezirke, wobei sich der Duce propagandawirksam inszenierte. In der heutigen Forschung wird von seiner berserkerhaft brachialen Virilität gesprochen. Mussolini habe seine massige Körperlichkeit in Szene gesetzt. Vielfach stellte er sich für Fotografien auf das Dach des abzureißenden Gebäudes und setzte den ersten Schlag mit dem Pickel. Vasta, ordinata, potente. Weit ausgreifend, geordnet und mächtig. So wollte Mussolini das faschistische, imperiale, moderne Rom.
Doch der Reihe nach. Machen wir einen kurzen Ritt durch 2000 Jahre Aufstieg und Verfall des Römischen Reichs und fragen danach, wie es um die Reste des antiken Roms zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestellt war. Was sah man denn noch von der Größe des Imperiums?
Zu beginnen wäre mit einer stereotypen, wenngleich amüsanten Erzählung von Luigi Malerba, in der Schweizer Touristen ihre römische Fremdenführerin fragten, weshalb denn das Bodenniveau von damals bis heute.
Statt vom ständigen Drauf-Herumlaufen abzunehmen, um 4 Meter steigen konnte. Die Fremdenführerin erklärte ihnen, dass das Straßenniveau jetzt deshalb höher sei, weil im Laufe der Jahrhunderte Mauerreste, Menschenspucke, Zigarettenkippen, Altpapier, Flaschenscherben, Orangenschalen, Kirschkerne, Trambahnscheine, Streichholzschachteln, Hundekot und Katzenscheiße auf den Boden gefallen waren. Die Schweizer Touristen wollten das nicht glauben. Sie waren entsetzt und sagten alle zusammen, dass so etwas in der Schweiz nie vorkommen könnte, weil bei ihnen nie jemand etwas auf den Boden würfe und weil sie einfach wüssten, wie man eine Stadt sauber hält. »Wir Römer sind vielleicht große Schweine«, sagte die Fremdenführerin, die eine Römerin war und sich gekränkt fühlte, »aber wir haben Rom gebaut. Und ihr?«
Das wäre nun also auch geklärt. Kaiser Augustus, Herrscher an der Zeitenwende, auf den sich Mussolini beziehen und in dessen Tradition er sich 2000 Jahre später stellen wird, betrieb zu seiner Zeit Propaganda und inszenierte sich als Friedensstifter, der er in gewisser Weise auch war, da er die Bürgerkriegszeit ein Ende setzte, jedoch viele Menschen auf dem Weg dorthin für ihn zu sterben hatten.
Als Kaiser Konstantin im 4. nachchristlichen Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erhob und die Hauptstadt seines Reiches ins griechische Byzanz verlegte, veränderte diese Entscheidung Rom auf Dauer.
Zwar hielt die römische Aristokratie noch lange an heidnischen Kultorten fest, doch formte schließlich die christliche Gesellschaft die antiken Bauten um. So nutzte sie öffentliche Monumentalgebäude wie die Basilika, eine Audienz- und Gerichtshalle, nun als Grundmuster für christliche Kirchen.
Ende des 4. Jahrhunderts war das Heidentum erledigt, Tempel wurden geschlossen, Vermögen beschlagnahmt und Adelsgeschlechter zwangsbekehrt. Auf Kosten der antiken Hinterlassenschaften wurden die baulichen Überreste geplündert. Nachdem die antike Kultur untergegangen war, hatte die Ausstrahlungskraft ihrer Monumente an Wirkung verloren und es bestand keine Skrupel, diese zu zerstören.
Wenn in der einstigen Hauptstadt noch gebaut wurde, dann waren es Kirchen. Lediglich wenn eine Umdeutung und eine neue Sinneinschreibung erfolgten, blieb der Bau erhalten unter veränderter Nutzung. Die Umwandlung des antiken Pantheons in eine christliche Kirche ist hierfür das berühmteste Beispiel. Nur dadurch blieb der antike Bau bis heute erhalten.
Damit war der Niedergang Roms besiegelt. In den Folgejahrhunderten war es ein schleichender Prozess, ein tranquillo abbandono, eine friedliche Verwahrlosung, die sich vor allem am ehemaligen Forum Romanum, dem Zentrum des einst republikanischen Imperiums, manifestierte. Es wurde als Weidegrund für Kuhherden genutzt.
So erlebten Reisende des 18. Jahrhunderts das Forum anders als die Menschen noch in der Antike oder gar heute. Das Forum war eine Landschaft, in der man sich die Antike selber zurechtfantasieren konnte. Erste ernsthafte Ausgrabungen begannen mit der napoleonischen Besetzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das stieß keineswegs auf Gegenliebe. Es protestierten hauptsächlich Reisende aus Deutschland, darunter auch Humboldt. Und der Dichter Wilhelm Müller schrieb:
Wer möchte jetzt noch auf dem Forum zeichnen? Statt der weißen Rinderherden, die sonst auf dem grünen Rasen lagerten, und ihrer braunen Treiber, die den lustigen Saltarello im Schatten der Eichen und Linden tanzten, schleichen jetzt nur Reisebeschreiber mit Brillen und Messstäben über das aufgewühlte Feld.
Als 1870 Rom zur Hauptstadt des 10 Jahre zuvor geeinigten italienischen Königreiches erhoben wurde, begannen bereits städteplanerische Umbaumaßnahmen im großen Stil. Das liberale, konstitutionell-parlamentarische Königreich wollte seinen laizistischen Charakter behaupten. Der riesige Kirchenstaat war mit der Einigung Italiens auf die Vatikanstadt reduziert worden.
Das neue Zentrum der Stadt wurde der Kapitolsplatz. Gleich nebenan manifestierte sich an der Piazza Venezia mit dem Bau des Vittoriano eine monumentale Selbstdarstellung des jungen Nationalstaates. Vittoriano. Der Name leitete sich ab von König Vittorio Emanuele, des ersten Königs Italiens, der mit diesem noch heute monströsen Nationaldenkmal geehrt werden sollte.
Bereits jetzt begann man kühn damit, die Legitimation der geeinten Nation aus der Größe des römischen Imperiums herzuleiten. Es erfolgte der Ausbau von archäologischen Schutzzonen um das Forum Romanum und den Palatin. Diese erinnerungspolitische Konstruktion zwischen Antike und Gegenwart sollte von Benito Mussolini aufgegriffen und noch gesteigert werden.
Nachdem Mussolini 1922 seinen propagandawirksam inszenierten Marsch auf Rom durchgeführt hatte und in Anschluss zum Regierungspräsidenten ernannt worden war, baute er sukzessive die Regierungsform zu einer Diktatur aus.
Dabei war er noch kurz vor Ausbruch des Krieges 1914 als Anhänger der Sozialisten an der Settimana Rossa, an der Roten Woche beteiligt gewesen. Streiks, Unruhen und Aufstände, ausgehend von Ancona in den Marken, griffen weiter in die Emilia-Romagna und die Toskana über und wurden von der Arbeiterinnenschaft der Großstädte im Norden Italiens weitergeführt.
Abgewürgt wurden diese Revolten durch den Krieg, doch flammten sie sogleich mit Kriegsende wieder auf. Das sogenannte Biennio Rosso, die zwei roten Jahre 1919 bis 21, waren ebenfalls von Aufständen und Unruhen gekennzeichnet. Auch hier wuchs, wie in anderen europäischen Ländern im Bürgertum, die Angst vor dem Schreckgespenst einer möglichen Diktatur des Proletariats.
Im Verlauf des Kriegs war Mussolini zu einem leidenschaftlichen Befürworter des Kriegseintritts Italiens geworden. Als nationalistischer Agitator machte er sich einen Namen. Im März 1919 gründete er die Fasci di Combattimento, zu Deutsch Kampfbünde. Der Faschismus ging aus dem Ungeist des Weltkrieges hervor und Mussolini wollte das Gesetz des Krieges auf die Regeln der Gesellschaft in Friedenszeiten übertragen.
Die aktivsten Fasci standen unter dem Kommando ehemaliger Offiziere. Es handelte sich um kleine, mobile Sturmtruppen, die Squadre d'Azione, oder auch faschistische Rollkommandos genannt. Mit drakonischer Gewalt gingen sie gegen Gewerkschaften und ihre Einrichtungen vor, gegen sozialistische Versammlungen und machten Strafexpeditionen gegen linke Land- und Fabrikbesetzer.
Den traditionellen Eliten konnte diese Gewaltausübung nur recht sein. Sie nutzten die faschistischen Sturmtruppen als bewaffneten Arm zur Sicherung ihres Besitzes und ihrer Position gegen den proletarischen Klassenfeind. Der Squadrismus wurde zum willkürlich herrschenden Faktor im öffentlichen Leben, so Franz J. Bauer in seiner Geschichte Roms im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei war es ein Bürgerkrieg mit ungleichen Voraussetzungen, denn die Gewaltanwendung erfolgte ausschließlich durch die Faschisten.
Weil Parteien, Regierung und Politiker, statt zu reagieren, wie gelähmt verharrten, gelang es Mussolini ohne großen Widerstand, seine Ernennung zum Regierungschef durchzusetzen. Dies stellte das Ende der sogenannten Italia Liberale dar. Es begann die Era Fascista, die faschistische Ära, die mehr als 20 Jahre Bestand haben sollte.
»1929 verlegte Mussolini seinen Amtssitz in den Palazzo Venezia an der gleichnamigen Piazza mit dem erwähnten Nationaldenkmal, hinter dem sich das zum Teil bereits freigelegte Forum Romanum befand. Die symbolische Nähe zum auch als Altar des Vaterlandes bekannten Nationaldenkmal zog eine weitere symbolische Aufladung nach sich. Die Verbindung des neuen faschistischen Regierungssitzes auch mit dem Kapitol« einst religiöses Zentrum der Antike und mit den antiken Foren.
3 Jahre später, 1932, ließ sich der Diktator feiern. Es war Italien Ende 1931 gelungen, in Libyen den Löwen der Wüste, Omar al-Mukhtar, charismatischer Anführer des Guerillakampfes gegen den faschistischen Eroberungskrieg, gefangen zu nehmen und hinzurichten. Damit war der langjährige Widerstand gebrochen. Italien erreichte die vollständige Besetzung und Niederwerfung seiner Kolonie in Nordafrika.
Die anschließenden Feierlichkeiten zur Decennale, zu 10 Jahren Marsch auf Rom und den Errungenschaften dieser sogenannten faschistischen Revolution dauerten vom 28. Oktober bis zum 4. November 1932.
Zentraler Schauplatz für die Festivitäten wurde Rom, eine Freilichtbühne des Jubiläumsspektakels, wie der Schweizer Historiker Ara Mattioli es ausdrückt. Gerade rechtzeitig fertiggestellt worden war die Via dell'Impero, die heute, wie erwähnt, etwas bescheidener Via dei Fori Imperiali heißt und eine beliebte Touristenmeile geworden ist. Die Folie für den Bau dieser und anderer Aufmarschstraßen ist also die faschistische Expansionspolitik.
Durch 2 Jahre dauernde, umfangreiche Erdarbeiten, bei denen der 40 Meter hohe Hügel Velia abgetragen werden musste, entstand eine monumentale Aufmarschstraße zur Selbstdarstellung des Regimes. Sie verband das faschistische Zentrum der Macht an der Piazza Venezia mit dem Kolosseum, das als Symbol der Ewigkeit und Kraft der Stadt Rom galt. Dadurch sollte eine visuelle und faktische Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit hergestellt werden.
Als Aufmarschstraße gedacht, war sie Teil eines ausgedehnten städtebaulichen Projekts, bei dem große Verkehrsachsen die archäologische Zone des Forum Romanum in die Zange nahmen. Zwar knüpfte das faschistische Regime an die antike Größe an, doch gab es sich gleichzeitig modern und zukunftsgerichtet durch den Bau großer Autostraßen.
Im Vorfeld vorgenommenen Ausgrabungen an den Kaiserforen hatten die bestehende mittelalterliche Bebauung sowie Renaissancegebäude vollständig zerstört. Auch umfangreiche archäologische Schichten, die zu diesem Zeitpunkt als bedeutungslos eingestuft wurden, gingen unwiderruflich verloren. Das waren schwerwiegende geschichtspolitische Entscheidungen zugunsten faschistischer Baupolitik. Der Großteil der freigelegten Foren wurde zudem wieder zugeschüttet. Der Sozialwissenschaftler und Stadtplaner Harald Bodenschatz schrieb dazu:
Die 850 Meter lange Prachtstraße wurde am 28. Oktober 1932, dem 10. Jahrestag des Marsches auf Rom, eingeweiht. Dieses für das Regime wichtige Datum erzwang eine besondere Hektik zum Abschluss der Straßenarbeiten. 300.000 Kubikmeter Erde wurden für den Straßenbau abgetragen, darunter zahlreiche Zeugnisse des antiken Rom. Auch die mit großem Aufwand ausgegrabenen Kaiserforen mussten weitgehend wieder verschwinden. 76.000 Quadratmeter von insgesamt über 80.000 Quadratmetern waren ausgegraben worden. Davon wurden für die Anlage der Straße 64.000 Quadratmeter wieder zugeschüttet. Vom Trajansforum verschwanden 97% wieder unter der Erde. Vom Forum des Augustus 54, vom Forum des Nerva 85, vom Forum des Cäsar 60 und vom Forum des Vespasian 100%.
Doch das war nicht der einzige Verlust. Für die Via dell'Impero wurden darüber hinaus an die 1000 Wohnungen zerstört, was 1000 Familien in ihrer sozialen Existenz bedrohte und somit Tausende von Menschen betraf. Sie wurden zwangsweise ausquartiert und an den Stadtrand in Behelfsunterkünfte umgesiedelt. Diese als soziales Problempotenzial klassifizierten Menschen wurden mit der faschistischen Städtebaupolitik an den Stadtrand gedrängt. Die Architekturprofessorin Diane Girardo beklagte diese Behandlung der einstigen BewohnerInnen.
Den Architekten konnte es egal sein, auf welche Weise die Bewohner der neuen Borgate, sogenannte Schlichtwohnbezirke am Stadtrand, ihren Lebensunterhalt bestritten, wie sie ohne öffentliche Verkehrsmittel in die Stadt gelangten oder ohne die wichtigsten Sozialeinrichtungen existierten. Die meisten Bewohner der faschistischen Borgate durchlebten längere Hungerzeiten, die einzig durch Brot- und Zuckerspenden gelindert wurden, die allein Mitgliedern der Balilla, der Giovane Italiane, des Dopolavoro und anderer faschistischer Organisationen zugute kamen. Viele mussten sich von Unkraut und Wildpflanzen ernähren.
Balilla war die Jugendorganisation der faschistischen Partei und wurde zum Vorbild für die Hitlerjugend HJ. Die Giovane Italiane, die jungen Italienerinnen, waren die weiblichen Mitglieder der Balilla zwischen 14 und 18 Jahren. Die Organisation Dopolavoro war die faschistische Freizeit- und Erholungsorganisation für Erwachsene, die wiederum das Vorbild für die NS-Organisation Kraft durch Freude, KDF, wurde.
Zu Beginn des dritten Jahrtausends ist die Erinnerung an die Vorgeschichte der Via dell'Impero schon verblasst, auch die Empörung darüber. Der Historiker Franz J. Bauer sieht die positiven Seiten des Umbaus in faschistischer Zeit.
Wenn man nicht schlichtweg alles und jedes für unantastbar erklären will, was es einmal geschafft hat, in einer Stadt länger als 50 oder 100 Jahre zu überdauern, kann man auch hier gegen die Advokaten der Totalkonservierung das Gestaltungsrecht jeder Gegenwart ins Feld führen. Mit dem Mut des Ketzers mag man sogar behaupten, dass der Preis, der mit dem Verschwinden dieses Sumpfviertels bezahlt werden musste, vielleicht doch nicht zu hoch war angesichts der archäologisch-kunsthistorischen Einsichten, die man mit der Aufdeckung der Foren des Cäsar und des Trajan, des Augustus und des Nerva gewann und der grandiosen urbanen Szenarien, die sich über die freigelegten Foren hinweg nunmehr dem Blick darboten.
Auch dem Faschismus wird hier also ein Gestaltungsrecht eingeräumt. Die Menschen, die den Anblick der grandiosen urbanen Szenarien über den freigelegten Foren heute genießen, empfinden sich selbst sicher nicht als geschichtsvergessen. Ganz im Gegenteil. Doch weitgehend vergessen ist in der Tat, dass Mussolini kurze Zeit nach Fertigstellung der Via dell'Impero seine Idee des Imperiums ganz praktisch umsetzte. 1935 folgte der faschistische Eroberungskrieg Italiens in Äthiopien, der in der Schaffung eines neuen Imperiums am afrikanischen Horn mündete. So verkündete Mussolini 1936 von seinem Regierungssitz Palazzo Venezia in erprobter propagandistischer Manier: Italia finalmente il suo impero. Italien hat endlich sein Imperium.
Italiani e italiane in patria e nel mondo, ascoltate. L'Italia ha finalmente il suo impero.
Mussolinis städteplanerische Anknüpfung an die römisch-imperiale Herrschertradition bildete somit lediglich den architektonischen Hintergrund für eine menschenverachtende faschistische Expansionspolitik. Die aktuelle Regierung Italiens hätte 2025 die Chance, am 90. Jahrestag des Angriffs auf Äthiopien erinnerungspolitische Zeichen zu setzen.
Mit Musik von David Chestai, Fengir, Agnosept, Light Saturation, Macabro und Psychedelic Pedestrian.